ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung. Jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Die grundsätzliche Empfehlung ist schon mal, es gibt keine Empfehlung für die allgemeine Bevölkerung unterhalb von 75. Daraus resultiert, ab 75 gibt es schon die Empfehlung, einmal zu schauen, wie ist es mit der Vitamin-D-Versorgung. Mhm. Aber man muss dazu sagen, die allgemeine Bevölkerung unter 75 braucht man es nicht zu messen, auch nicht zu supplementieren. Aber es gibt tatsächlich bestimmte Personengruppen, bei denen sollte man supplementieren. Und meine Empfehlung auch eben dazu, einmal messen, damit wir wissen, wo wir stehen.
Dr. Matthias Riedl, gesünder leben mit dem aus dem TV bekannten Ernährungsdoc und Elisabeth Jessen.
Heute können alle, die südlich von Berlin wohnen, aufatmen. Ja, warum das? Weil uns nämlich Matthias Riedl, der mir heute gegenüber sitzt, immer wieder erzählt, ja, die Leute, die nördlich von Berlin leben, die haben sowieso einen Vitamin-D-Mangel. Und darüber wollen wir heute reden. Ich bin Elisabeth Jessen und begrüße bei mir wieder ganz herzlich Matthias Riedl.
Ja, moin.
Ernährungsdoc, Chefredakteur der Zeitschrift Ist sich gesund. Er ist ärztlicher Leiter des Medikum Hamburg und er hat die MyFoodDoctor-App entwickelt. Ja, Matthias, wir leben nördlich von Berlin. Wir haben den, abgesehen davon, dass wir jetzt Herbst haben, wo sowieso mit der Sonne nicht mehr viel Start zu machen ist, wir haben also alle einen Vitamin-D-Mangel.
Genau, und Vitamin-D, da ranken sich immer ganz viele Irrtümer, Empfehlungen. Und dann gibt es auch wieder Geschäftemacher, die mit Vitamin-D Geschäfte machen wollen. Es gibt eine neue internationale Vitamin-D-Supplementierungsleitlinie.
Genau.
Und daran wollen wir uns ja immer dann halten. Mhm. Und wenn man von, das ist immer wichtig in der Medizin, Leitlinien sind studienbasiert und wenn man von Leitlinien abweicht, dann muss man gute Gründe dafür haben. Und das ist dann ja auch okay. Aber dazu müssen wir erstmal die Leitlinien wissen und deshalb wollen wir heute mal die Fakten auf den Tisch legen.
Genau.
Und sagen, was wissen wir über Vitamin D, wie soll man es machen?
Erzähl denn, was sind denn die neuen Leitlinien? Das ist ja der Anlass für diese Folge.
Also die grundsätzliche Empfehlung ist schon mal, es gibt keine Empfehlung für die allgemeine Bevölkerung unterhalb von 75. Daraus resultiert, ab 75 gibt's schon die Empfehlung, einmal zu schauen, wie ist es mit der Vitamin-D-Versorgung. Mhm. Aber man muss dazu sagen, die allgemeine Bevölkerung unter 75 braucht man es nicht zu messen, auch nicht zu supplementieren. Aber es gibt tatsächlich bestimmte Personengruppen, bei denen sollte man supplementieren. Und meine Empfehlung auch eben dazu, einmal messen, damit wir wissen, wo wir stehen. Ja? Also, man empfiehlt bei Kindern und Jugendlichen bis zu 18 Jahren zur Vorbeugung eben von Rachitis eine Vitamin-D-Supplementierung. Wir wissen auch, dass eine Vitamin-D-Supplementierung bei Kindern und Jugendlichen das Risiko für Atemwegserkrankungen senkt. Das ist auch eine Empfehlung. Und natürlich bei älteren Menschen ab 75 sollte man schauen, brauchen die Vitamin-D, also mal messen. Warum? Weil das nämlich das Sterberisiko reduzieren kann. So, und das finde ich, also das ist relevant. Ne? Mhm. Schwangere gehören eben auch noch dazu. Und was passiert bei Schwangeren, wenn sie einen Vitamin-D-Mangel haben? Die haben einfach ein höheres Risiko für Geburtskomplikationen, Frühgeburt Sterblichkeit des Kindes, Eklampsie auch eben das, was man kennt. Als Blutdrucksteigerung, Ödeme, nicht? Das sind Komplikationen in der Schwangerschaft. Ja, und Patienten aus dem Diabetesbereich oder im Prädiabetesbereich, dass Menschen also diese Zuckertoleranzstörung haben. So, und wenn ich jetzt das alles mir mal so angucke, was ich jetzt gerade aufgezählt habe.
Dann bleiben nicht mehr so viele Gesunde übrig, oder?
Das ist ein großer Teil der Bevölkerung. Wir wissen, dass in höheren Alter jeder Dritte eine Zuckerstörung eben hat. Und es gibt immer mehr Menschen mit einer Glukosetoleranzstörung. Ja. Also das ist wichtig, einmal zu wissen, das sind die Personenrisikogruppen. Das kann jeder überlegen, gehöre ich jetzt dazu? Und es gibt auch Studien, die weisen darauf hin, dass die Muskelkraft gerade bei Älteren eben abnimmt beim Vitamin-D-Mangel und dass das Immunsystem negativ beeinflusst wird. Ja. Es ist ja im Körper nicht so, dass wenn ich etwas zufüge, dass dann automatisch immer das passiert. Vitamine haben nicht nur eine Wirkung, sondern verschiedene. Sie greifen in Regelkreise ein und die wiederum in andere Regelkreise. Mhm. Deshalb kann man immer nicht genau sagen, wie bei diesem Dominospiel. Ich werfe hier diesen.
Und dann fallen alle anderen mit.
Genau, ich werfe diesen Dominostein um und dann habe ich das Ergebnis. Das ist so nicht in der Medizin und ist auch nicht bei uns so im Körper. Was man auch eben feststellt, ist bei einer optimalen Vitamin-D-Versorgung weniger Winterblues, ja, weniger Herbstdepression. Also es scheint dabei auch eine gewisse Rolle zu spielen. Und die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat eben vor ein paar Jahren einmal so zusammengefasst, was bringt es? Also so ein bisschen Schutz vor Depression, ein möglicher positiver Effekt bei Autoimmunerkrankungen. Also da geht die Tendenz auch eher so mal zu messen und zu gucken, wenn du eine Autoimmunerkrankung hast, einmal zu schauen, ist der Vitamin-D-Spiegel eher gering? Bei MS beispielsweise, auch bei Diabetes Typ 1, bei Krebs, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind eben besondere Menschen und bei Lungenerkrankungen, bei denen man schauen sollte, wie steht's mit der Vitamin-D-Versorgung aus? Ja. Und ja?
Wenn ich jetzt einen Wert hätte, dann sagt er mir ja gar nichts.
Genau.
Wie muss er denn sein? Ja. Und vor allem, muss er bei allen gleich sein? Ja. Oder hängt das wieder vom Alter, vom Gewicht, vom Geschlecht ab?
Da haben wir jetzt das nicht. Aber tatsächlich ist es so, dass wir bei der Diskussion um den optimalen Vitamin-D-Wert, und das ist ja dann der Punkt, nicht, wann ist zu niedrig, und da gibt es tatsächlich ein bisschen Streit. Die Leitlinien gehen eher so ein bisschen davon aus, dass ein Spiegel von 12 Nanogramm pro Milliliter unter 12 Nanogramm pro Milliliter zu niedrig ist.
Wir reden vom Blut.
Vom Blut, im Blut gemessen, genau. Mhm. Und es gibt Stimmen, die sagen unter 30. Und das ist natürlich jetzt eine Riesenspanne. Ja? Also die Leitlinien, sprechen eben davon von unter 12. Wer also nahe 12 kommt und drunter, der hat ganz sicher einen Mangel. Und zwar einen deutlichen Mangel. Und jetzt kommt es noch ein bisschen darauf an, wann ist denn die Versorgung gut? Und da sagen dann die Leitlinien, ja, wenn wir so 20 haben mindestens 20 und drüber. Und dann sind wir schon schnell bei den 30. Ja? Und das ist etwas, so wie ich es auch mache. Weil wenn ich mir die Risikogruppen angucke und ich sage, ab wann gebe ich denn jetzt Vitamin D? Dann sage ich 30, weil wir wollen ja sowieso einen Wert über 30 anstreben. Mhm. Und dann ist für mich der Cut-off 30, weil natürlich im Jahresverlauf sinkt der Vitamin-D-Spiegel immer nochmal runter. Der ist am niedrigsten im Winter und am höchsten natürlich im Sommer. Ja, das heißt, ich will ihn natürlich dann in den sicheren Hafen führen im Winter. Das heißt, ich messe auch am Ende des Winters idealerweise den Vitamin-D-Spiegel. Jetzt also im Anfang des Herbstes geht man noch davon aus, dass er eher höher ist. Mhm. Das ist der Zeitpunkt, ist eben auch noch entscheidend. Aber wir sind auf der sicheren Seite, wenn wir über 30 anpeilen, als Spiegel über 30 Nanogramm pro Milliliter. Und wovon ich dringend auch abrate, ist eben dann, ihn so hoch zu schrauben, den Spiegel, dass wir auf 60, 70 oder 80 oder was ich schon mal gesehen habe, 100 komme. Weil dann besteht eben auch die Gefahr der Nebenwirkung. Und das passiert leider immer wieder. Die Leute einen niedrigen Wert haben, dann sagt der Arzt, ja, hier hast du die Tabletten, nimm die. Und dann nehmen die Leute weiter in hoher Dosierung. Und das ist halt das Problem. Das sollte man dann nochmal kontrollieren, wo sind wir gelandet, wie viel braucht man dann auf Dauer?
Gut, was würdest du empfehlen, wann muss ich, also soll ich als Jugendlicher, als 18-Jähriger auf jeden Fall das mal kontrollieren lassen. Soll ich es nur kontrollieren lassen, wenn ich eine dieser Vorerkrankungen habe? Oder soll jeder einfach mal seinen Wert kontrollieren lassen?
Also es ist so, dass eine Vitamin-D-Supplementierung für Kinder unter 18 zur Vorbeugung von Rachitis empfohlen wird, grundsätzlich.
Sagtest du ja, ne? Ja, aber genau. Das heißt, ich messe gar nicht.
Nein, erst, da bräuchte man nicht. Genau. Ich denke, wenn man das Geld hat, so eine Messung kostet ja so um 30, 40 Euro,
manchmal weniger. Und mache ich das weniger. Beim Hausarzt?
Das kann man beim Hausarzt machen, das kann man bei jedem Arzt machen. Man muss dann aber auch jemanden haben, der das auch bewerten kann und auch Schlussfolgerungen daraus zieht. Mhm. Ernährungsmediziner sind immer die beste Wahl, weil die damit halt auch täglich zu tun haben. Ich tendiere eher immer, weil eine Hochdosierung eben nicht ungefährlich ist und manche haben vielleicht auch einfach einen guten Wert und da brauche ich überhaupt nicht zu supplementieren. Mhm. Dann spare ich mir die Tabletten auf Dauer.
Ja, aber das weiß ich ja vorher nicht.
Genau, ich würde also, meine persönliche Empfehlung ist immer auch eher mal zu messen.
Okay.
Ja.
Und dann kriege ich ja Tabletten verschrieben, die, glaube ich, muss man selber bezahlen in der Apotheke, wenn man die kauft.
Ja.
Die kosten kein Vermögen.
Ja.
Und dann nehme ich die.
Ja.
Und dann, wann teste ich wieder?
Dann würde ich im Abstand von 3 Monaten noch einmal nachtesten. Und idealerweise ist der Zeitpunkt Ende des Winters. Sich das einmal im Kalender notieren. Ich messe den Vitamin-D-Spiegel. Ist er dann genug? Brauche ich mir überhaupt gar keine...
Nee, klar, weil dann kommt ja wieder die sonnige Jahreszeit.
Genau.
Dann ist ja sowieso alles prima.
Wenn der niedrig ist, kann es sein, dass ich nur Vitamin-D im Winter brauche. Wenn er sehr, sehr, sehr niedrig ist, dann brauche ich es eigentlich ganzjährig. So ist meine Erfahrung. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt auch, das ist ein bisschen offener, die sagt, wenn der Verdacht besteht, kontrollieren. Ja? Mhm. Und das ist, denke ich, auch so, es geht ja hier um Gesundheit. Und es geht ja nicht darum, persönlich irgendwas einzusparen, jetzt irgendwelche Messungen, sondern Vitamin D ist wichtig. Wir haben eine schlechte Versorgung mit Vitamin D, weil wir es über die Nahrung nicht genug aufnehmen können. Und dann würde ich sagen, bei allen, die eine von den genannten Krankheiten oder Situationen haben, einfach messen, um zu schauen, wo wir stehen.
Jetzt hast du aber gerade von Nebenwirkungen gesprochen.
Ja.
Das ist natürlich jetzt besonders spannend, weil die will man ja auch nicht haben. Man will ja nicht die Schwierigkeiten haben, weil man zu wenig hat.
Ja. Ja.
Aber was kriege ich denn, wenn ich das überdosiere? Und du hast gesagt, wenn jemand jetzt zum Ende des Winters schon ausreichend versorgt ist, dann kommt aber erstmal die sonnige Jahreszeit. Dann kommt er auf jeden Fall in einen Bereich, wo er vielleicht mehr hat, als er bräuchte.
Ja.
Und was verursacht das?
Also wenn ich den Spiegel angehoben habe durch Vitamin-D-Tabletten, dann brauche ich den Sommer nicht zu fürchten, weil das kommt halt von uns selber. Aber dieses Zuführen von Vitamin-D-Tabletten, das hat es halt in sich, weil diese werden eben auch in 20.000 Einheiten verkauft. Oder auch in 5.000 Einheiten oder auch in 1.000 Einheiten. Und wenn ich jetzt so 20.000 Einheiten nehme, das ist manchmal schon eine Monatsdosis. Manche Ärzte empfehlen...
Wir reden also von der Dosierung so einer Vitamintablette.
Genau, eine Tablette kann 20.000 Einheiten Vitamin D enthalten. Mhm. Und dann gibt es eben auch Ärzte, die empfehlen, dass wenn der Wert niedrig ist, dann gleich zum Aufdosieren, das braucht man nicht. Und manche behalten dann diese Aufdosierung bei, beispielsweise 60.000 Einheiten pro Monat, das ist gigantisch. Und die landen dann, wenn sie das weitermachen, landen dann schnell in einer dramatischen Überdosierung. Und diese Überdosierung kann zum Nierenversagen führen.
Okay,
und das ist ganz erheblich. Ja, das ist dramatisch. Mhm. Die Nieren, weil es in den Kalziumstoffwechsel eingreift. Mhm. Ja, wir brauchen das Vitamin D ja, um Kalzium in die Knochen zu bekommen, damit es die stabiler werden oder bleiben. Und wenn wir es überdosieren, dann kann das der Niere erheblichen Schaden zufügen. Mhm. Und deshalb, ich denke immer, also man sollte einfach das Geld in die Hand nehmen und es einmal messen, damit man weiß, wo man steht. Und dann kann man auch sagen, du brauchst 20.000, du brauchst 10.000 oder du brauchst es nur alle 2 Monate oder du brauchst es nur im Winter oder du brauchst es gar nicht.
Mhm. Ja? Gibt es denn besondere Gruppen, die besonders anfällig sind? Also du hast ja gesagt, Kinder haben grundsätzlich eher sowieso zu niedrig. Was ist mit Schwangeren?
Schwangere
alte Menschen
haben einen höheren Bedarf, genau. Alte Menschen, ganz klassisch, die kommen halt nicht mehr ans Licht.
Nicht mehr genug raus.
Die Alters-
Oder tragen auch lange Klamotten
genau,
im Sommer.
Genau, ne? Altersheime haben keine Balkone. wenig viele daran. Schade. Mhm. Alte müssen raus an die Sonne. Sie brauchen das Tageslicht, auch das Vogelzwitschern, die Natur, um glücklich zu sein. Ja, wir brauchen das alles. Also wir haben tatsächlich, Risikogruppen sind ältere, mobilitätseingeschränkte, ältere Menschen, die auch nicht mehr so gut kauen können. Ja, wenn wir nicht mehr so gut kauen können, dann essen wir eher die weichen Sachen. Und die weichen Sachen, die sind ja dann so Kuchen.
Nicht so gesund.
Und nicht so gesund, ne? Genau. Geringe, wenn man wenig nach draußen kommt, wenn man immer viel arbeitet und nicht. Auch Menschen mit dunkler Hautfarbe, davon haben wir in Deutschland immer mehr, weil die sind ja sehr gut gegen UV-Strahlung abgeschirmt und sind ja super angepasst für viel Sonne. Also bin immer ganz neidisch, weil die kriegen kaum Sonnenbrand in der Sonne und die Hautalterung ist bei denen auch nicht so beschleunigt wie bei Hellhäutigen. Aber die bilden da natürlich bei unserer bisschen Sonne im Norden und erst recht im Winter zu wenig Vitamin D. Und natürlich verschleierte Menschen, das ist ganz schlimm, die kriegen ja gar nichts ab. Ja, also wenn Frauen verschleiert sind und überhaupt keine Sonne mit da rankommt, das ist ganz schlimm und gefährlich. Säuglinge eben auch und Schwangere hatten wir auch schon.
Also die Haut muss schon freiliegen, damit man Vitamin D bilden kann.
Richtig, wir gehen davon aus, an so einem mittleren Tag mit kann auch bewölkt sein, das ist nicht so schlimm. Gesicht und Arme von der Menge her, wenn man da so 20 Minuten täglich Sonnenstrahlung abkriegt, dann müsste das schon eine gute Versorgung darstellen. Aber wir wissen das nicht. Es ist halt so, dass die Haut ja altert und die Fähigkeit, Vitamin D herzustellen, die altert auch. Und die ist auch sehr unterschiedlich. Und deshalb auch das nochmal ein Argument für mich zu messen. Dann fällt mir da eben auch noch eine Gruppe ein dazu, nämlich Übergewichtige. Bei Übergewichtigen finden wir überdurchschnittlich häufig ein Vitamin D-Mangel.
Wie lässt sich das erklären? Ist ja mehr Hautoberfläche da.
Ja, möglicherweise ist es eine Verteilungsstörung auch. Das viele Fett verändert den Stoffwechsel. Wir sehen bei übergewichtigen Menschen sehr häufig verbreitet Vitamin- und Spurenelementmangel. Das wissen wir eben, seitdem wir diese Menschen eben auch einer Magenverkleinerung unterziehen. Da wird vorher geguckt, wie ist die Versorgung damit. Und dann stellt man fest, dass im Vorwege bei Übergewichtigen schon viele Vitamine und Spurenelemente schlecht in der Versorgung sind. Mhm. Das hat ein bisschen was mit der Ernährung zu tun, aber verschiedene Ursachen. Aber man macht es eben auch deshalb vorher, weil man nachher nach einer Magenverkleinerung und Darmoperation ja unbedingt Vitamine zu sich nehmen muss, weil man es nicht mehr so gut aufnimmt.
Jetzt lasse ich dich natürlich sowieso nie nach Hause gehen, wenn du uns nicht auch noch Lebensmittel nennst, die wir besonders zu uns nehmen sollen, um die Vitamin-D-Versorgung zu verbessern. Also.
Richtig. Ja, da gibt's ja was. Ja, da gibt's Fische. Menschen haben immer schon gern Fische gegessen, weil sie sich super fangen lassen, weil Menschen immer in der Nähe von Flüssen und Meer und Seen gelebt haben. Leber, dann haben wir Ei.
Leber?
Ja. Nichts okay. Für dich? Ja. Leber, Ei, das Eigelb eben ganz besonders und Pilze. Champignons, Pfifferlinge.
Ist doch im Herbst jetzt wunderbar, ja, oder?
Genau. Das allerdings ist gut zu hören. Reicht es eben nicht aus alleine. Es ist ein gewisses Grundrauschen. Auch die Menschen in Lappland brauchen ein bisschen Sonne, können sich nicht nur mit Lachs und Pilzen und Leber übers Wasser halten.
Okay. Gut. Also müssen wir dann doch mal ein paar Tabletten schlucken.
Genau.
Messen.
Messen und gucken. Und ein kleiner Tipp, wir präferieren immer eher also die tägliche Dosierung mehr als so ein Booster mit 20.000 Einheiten. Das scheint ein bisschen physiologischer zu sein.
Okay. Ja, herzlichen Dank.
Ja.
Die aktuelle Studie. Und was der Ernährungsdoc davon hält.
Hast du uns wieder eine Studie mitgebracht?
Ja, ich habe hier eine schöne Studie mitgebracht und das Thema Zucker, das ist ja immer wieder da und da müssen wir aufklären und zeigen, was sagt die Studienlage. Süßstoffe, aktuell, brandaktuell immer. Wieder, ich habe hier eine Studie mitgebracht, die wenig Beachtung gefunden hat. Die ist zwar schon aus dem Jahr 2020, aus der Zeitschrift Cell Metabolism. Und da haben die Kollegen an der Yale University Sucralose nochmal genau untersucht in der Wirkung mit anderen Zuckern zusammen. Und haben festgestellt, wenn mit Sucralose, also dem Süßstoff, gesüßte Getränke mit anderen Zuckern zusammen eingenommen wurden. Und dann gab es eine verstärkte Stimulation der Insulinproduktion. Normalerweise ist Sucralose, wenn man es so testet, alleine tatsächlich neutral für den Stoffwechsel und führt nicht zu einem Blutzuckeranstieg und führt auch nicht zu einem Insulinanstieg. Aber im Zusammenhang mit anderen Zuckern war das anders. Und es ist jetzt wieder die Frage, wenn ich etwas isoliert teste in einem Versuch, aber dann mit anderen Lebensmitteln zusammen, dann kann das Ergebnis ein ganz anderes sein. Das ist nämlich tückisch. Und was bedeutet das, wenn ich jetzt Sucralose als Süßstoff zusammen mit anderen Lebensmitteln, und das ist ja Real World.
Wo Zucker dann drin ist.
Kann ja sein, dass ich meine Cola Light zusammen zum Essen nehme und da sind andere Zucker drin. Natürlich sind die da drin. Dann wird die Insulinproduktion stimuliert. Und was heißt das? Insulin ist ein Hormon, das den Fettabbau minimiert, was den Zucker senkt und was damit mit dieser Zuckersenkung auch appetitanregend wirkt. Und genau das ist das Problem. Ganz besonders ausgeprägt war das eben auch bei Frauen. Und das ist eine bahnbrechende Erkenntnis, die also die Verwendung von Sucralose noch mal weiter einschränkt. Ich empfehle es ja sowieso nicht, aber wir haben jetzt Hinweise darauf, dass die Sucralose das Gewicht eben steigert oder beziehungsweise nicht so senken würde, wie wenn ich auf die Sucralose komplett verzichte. Das Ergebnis dieser Yale-Untersuchung war so krass, dass die Ethikkommission dort weitere Versuche in diese Richtung gestoppt hat. Und das macht man immer dann, wenn man sagt, es ist eigentlich klar und wir wollen die Probanden nicht beschädigen. Mhm. Aber dieser Feldversuch in der Welt, in Deutschland und überall läuft weiter. Die Menschen nehmen Sucralose zu sich und essen andere Zucker dazu.
Das bedeutet, jeder, der jetzt so eine Limonade mit künstlicher Süße trinkt, mhm, und dazu irgendwie, weiß ich nicht, ein Stück Kuchen oder so, dann explodiert quasi der Blutzucker.
Dann wirkt die Sucralose anders, als wenn ich sie isoliert zu mir nehmen würde, dann wirkt sie gewichtssteigernd. Und gut, das ist eigentlich nicht so gedacht gewesen.
Gut, dass ich keine Limonaden mit Süßstoffen mag. Ich fand das immer schon widerlich. Okay, herzlichen Dank. Es ist ja irgendwie immer so ein bisschen traurig, was du uns da erzählst. Nicht immer, aber oft.
Ja, also die Sicht auf die Dinge wird immer klarer, finde ich. Der Nebel lichtet sich. Jetzt ist es nur den Pfad finden durch den Supermarkt an den falschen Gerichten
an denen
vorbei.
Gehe ich vorbei.
Ja,
also das ist sowieso, es schmeckt man so raus, ich mag es nicht. Und viele andere hoffentlich auch nicht.
Sprechstunde beim Ernährungsdoc.
Aber wir haben ja wieder tolle Fragen von euch gekriegt und wir fangen jetzt gleich mal an mit der Frage von Caroline. Die bezieht sich auf eine Folge, die schon eine ganze Weile her ist, aber da hatten wir den Hamburger Koch Tarek Rose zu Gast und der hat mal gesagt, er hat alle seine Bratpfannen ausgetauscht, keine Chemie über die Nahrung aufzunehmen. Und jetzt hat sie gesagt, leider finde ich zu dem Thema keine gescheiten Informationen und viele Pfannen haben ja Vor- und Nachteile und sie vermisst in Kochbüchern einen Hinweis, in welcher Pfanne sich ein Gericht am besten kochen lässt und ob sie vielleicht auch irgendwelche Pfannen aus ihrem Schrank wirft. Matthias, kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen? Du bist ja nun kein Pfannenkoch, Fachmann, aber
Aber du kochst, klar beschäftige ich mich mit Essen, mit den Substanzen, den Giftstoffen, die wir übers Essen auch zu uns nehmen. Das ist immer ein sehr unangenehmes Thema. Tatsächlich sind alle Substanzen, die die Gleitfähigkeit und die Haftfähigkeit auf dieser Substanz minimieren, sind in Verruf geraten. Es sind die sogenannten Ewigkeitschemikalien, die ganz schlecht abgebaut werden. Es ist aber eine große Menge von Substanzen, die man in der Zahnseide findet, die man in Imprägnierungen von Allwetterkleidern findet. Auch in Imprägnierungssprays pustet man sich das in die Luft.
Und es ist natürlich auf Teflonpfannen auch drauf. Und wir sind halt dahinter gekommen, dass diese Substanzen eben auf Dauer giftig sind. Und Teflonpfannen würde ich nicht mehr kaufen, das ist ganz klar. Wenn man so im Ferienhaus ist, ich glaube, das kennt jeder, so eine völlig ruinierte Teflonpfanne. Ja. Ich habe es mir schon gehabt, dass ich mir eine neue gekauft habe.
Ich bin früher mit Pfanne gereist, als ich noch mit großem Koffer gereist bin ins Ferienhaus, als die Kinder kleiner waren.
Ja, ne?
Und so. Hatte auch immer mein großes Küchenmesser eingepackt, weil die waren auch immer stumpf.
Also Ferienhauspfannen, ich gucke dann drauf und denke, könnte ich in Depressionen verfallen. Wir dürfen die ja auch nur mit Holz oder mit Kunststoff berühren, damit man die Oberfläche nicht. Wir empfehlen Edelstahl- oder Gusseisenpfannen, die sind teurer und schwer, nervig sind sie, habe ich auch zu Hause. Ja. Und dann muss man da die Gusseisenpfannen dann eben auch noch mit der Hand abwaschen. Macht es auch nicht schöner. Und der Preis ist auch nicht, aber die sind unverwüstlich, wenn man sie richtig behandelt. Gibt da so ganz bekannte, teure Marken auch. Und beschichtete Pfannen kommen halt mit wenig Fett aus. Ich würde tatsächlich von diesen Teflon-Pfannen, von diesen PFAS-Pfannen, wie man es sagt, diesen Ewigkeitschemikalien-Pfannen, würde ich Abstand nehmen. Ja, ich würde es nicht mehr neu kaufen. Wenn man jetzt eine neue hat, vorsichtig weiterverwenden. Aber das gehört eigentlich weg.
Okay, herzlichen Dank. Dann haben wir Sandra. Sie schreibt, ich flocke unsere Haferflocken und Leinsamen jeden Tag selbst, weil gekaufte Haferflocken bzw. Leinsamen angeblich kaum noch Nährstoffe haben sollen. Ist das tatsächlich so? Außerdem kaufe ich den deutlich teureren Nackthafer, da dieser noch mehr Nährstoffe haben soll. Lohnt sich der höhere Preis wirklich oder ist normaler Hafer genauso gesund? Und zweite Frage gleich im Anschluss. Bisher habe ich immer 3,5%igen Joghurt oder Milch dazu gegessen. Empfehlen Sie das auch so oder ist das mit 1,5% genauso gesund oder sogar gesünder?
Ja. Also, erstmal zu dem Selbstgeflockt. Selbstgeflockt ist frischer, ist tatsächlich auch ein bisschen nährstoffreicher, auch gerade wenn ich jetzt Leinsamen frisch flocke oder mahle. Weil natürlich die gesunden Omega-3-Fettsäuren da drin, die oxidieren, ja, die also vergammeln. Ja. Mhm. Und je
aber wenn ich jetzt den Leinsamen, also den Samen kaufe und einfach so ins Müsli streue, muss ich ihn dann flocken?
Naja, da muss man ihn gut kauen.
Ja, aber das ist schon, irgendwie findet man 3 Stunden später immer noch einen irgendwo im Zahnzwischenraum.
Genau, genau.
Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm.
Ja, ist nicht so schlimm, aber wir nehmen natürlich den Inhalt viel besser auf, wenn wir es geknackt haben schon vorher.
Okay, alles klar.
Also für die Ernährung ist es besser.
Ja.
Leinsamen immer frisch, nicht länger lagern lassen. Es ist wie bei Nüssen, die werden halt ranzig. Und natürlich auch frischer Hafer ist noch gehaltvoller. Frisch geflockt sowieso. Das macht schon Sinn. Nackthafer ist nicht zwingend notwendig, das empfehlen wir nicht unbedingt. Der ist zwar nährstoffreicher als normale Hafer, aber die Frage, der Unterschied ist jetzt nicht so groß, dass ich jetzt sagen würde, der Preis ist gerechtfertigt. Mhm. Normaler Hafer ist wirklich auch so nährstoffreich, dass es in Ordnung ist. Beim Joghurtfett ist es so, das Fett macht ein bisschen mehr satt. Ja, also je mehr Fett, desto satter. Wer jetzt kein Problem hat mit Fetten, mit Gewicht und auch nicht mit irgendwelchen entzündlichen Erkrankungen, der kann gerne den 3,5%igen essen. Wer aber ein Problem hat mit entzündlichen Erkrankungen, da rate ich immer dazu, den tierischen Fettgehalt ein bisschen runterzuschrauben und dann 1,5% Fett. Aber das hängt ein bisschen von der Individualität ab. Tendenziell, sage ich mal, brauchen wir nicht so viel tierische Fette. Ist halt 1,5 eher besser. Für die Dünnen gibt's ja auch, haben wir ja auch manchmal.
Ja.
Ganz klar 3,5. Da würden wir sagen, noch einen Schuss Öl dazu. das ist manchmal schwierig für richtig Dünne zuzunehmen. Ja.
Aber ich finde immer 3,5%, wenn es stichfest ist, dann wird's leicht schmierig.
Ja, ne?
Also ich finde, bei stichfestem Joghurt ist der magere besser.
Ja, und da sagst du was. Natürlich muss man auch danach gehen. Jetzt nicht nur, was gesund ist. Wir wollen ja keine Gesundheitsapostel sein, sondern auch, was schmeckt.
Ja, aber wenn das Gesündere besser schmeckt, dann ist es sowieso
der beste
am besten.
Ja,
genau.
Ja, ja.
So, dann haben wir noch Dennis. Dennis ist 38 Jahre alt und er hat ein typisches Männerproblem. dass seine Schläfen sehr früh ergraut sind. Und zwar am Hinterkopf bereits, sind sie schon grau, und er weiß, dass das Erbgut ein Aspekt ist, wann man graue Haare kriegt. Aber er fragt, kann man denn mit irgendwelchem Essen oder Getränken das vorzeitige Ergrauen verlangsamen?
Ja.
Ja.
Ja, ich, das war ein nachdenkendes Jahr.
Ja, okay.
Natürlich. Also einmal 38, das ist ja auch schon nicht mehr ganz jugendlich. Da können ja auch schon graue Haare. Wann habe ich denn meine grauen Haare? Aber ich bin jetzt nicht das Maß der Dinge. Aber das geht dann los. Ne? Mhm. Eigentlich altern wir ja schon nach 30. Und eigentlich sind wir ja schon ab Mitte 20 schon nicht mehr so. Also die Alterung geht recht früh los. Wir haben auch ab 30 ja schon die Alterung der Muskulatur. Das baut sich dann schon ein bisschen ab. Also das ist tatsächlich so. Natürlich ist die Genetik bei den grauen Haaren und auch die Ernährung wichtig. Und tatsächlich, was stimmt ja auch, dass graue Haare durch Stress natürlich noch gefördert werden. Wenig Stress. Und jetzt zur Ernährung. Was kann ich dazu tun? Grundsätzlich lässt es sich nicht verhindern mit der richtigen Ernährung, aber gerade das ist ja ein Wachstum von, das ist ja ein schnelles Wachstum, also Haare, Haut braucht sehr viel Vitamine, Minerale und auch Eiweiße, und da lohnt es sich, weniger Zucker zu essen, tatsächlich dabei, und eine wirklich gesunde Ernährung, die wirklich abwechslungsreich ist. Das hört sich jetzt so an, gesund ernähren ist immer gut. Nein, aber das heißt weniger tierische Produkte, mehr pflanzliche Produkte, das ist auch das, was wir brauchen. Und damit hat man dann auch eine bessere Brandweite an Versorgung. Ich hatte ja schon mal einmal eine Studie vorgestellt, auch die gezeigt hat, dass grüne Lebensmittel ein hohes Maß an Versorgung von Mineralien, Spurenelementen und Vitaminen liefern. Das heißt, wir brauchen auch wirklich viel Grün, eine pflanzenbasierte Ernährung, das ist wichtig. Dabei natürlich auch Nüsse, Pilze auch. Wenn man sich so abwechslungsreich ernährt, auch mit Körnern, dann hat man auch genug Zink, Eisen, Kupfer, und Calcium, was man auch für die Haarbildung braucht. Ich würde auch da immer noch mal gucken, gibt's vielleicht auch einen Vitaminmangel? Vitamin B5 würde mir einfallen als Möglichkeit, wenn da einer besteht. Wenn noch andere Symptome bestehen, dann ist es immer eine Indikation mal für eine Vorstellung in der Schwerpunktpraxis Ernährungstherapie. Oder aber man gibt seine Ernährung einmal in die MyFoodDoctor-App ein und guckt, lässt sich das da analysieren. Gerade auch wenn man noch andere gesundheitliche Probleme hat, dann sieht man, okay, bin ich in der Mitte, bin ich gut. Aber wenn andere Krankheiten bestehen, dann müsste man mal gucken, ob vielleicht auch ein Mineral- oder Vitaminmangel besteht.
Gut, man könnte natürlich auch sagen, andere haben mit 38 gar keine Haare mehr,
ja,
leben damit auch gut.
Ja,
Viele Männer, die mit nacktem Kopf trotzdem sehr, sehr gut aussehen.
Aber es scheint Dennis sehr zu beschäftigen. Ich kann Dennis wirklich gut verstehen. Ich habe auch graue Haare. Und,
du hast noch welche.
Ich habe noch welche. Ja, genau.
Unbedingt der Fall.
Ich habe sie, glaube ich, bei mir kamen sie Mitte 40, kamen sie dann so. Ja, aber ich glaube, in seinem Alter habe ich auch schon die ersten grauen Haare gehabt, aber noch nicht so viel. Aber wie wirkt jetzt ein Mann mit grauen Haaren? Wirkt doch
seriös.
Seriös.
Ne? Ja.
Dennis, du wirkst seriöser.
Genau.
Aber ich kann es völlig verstehen. Ich fühle mich da nicht lustig drüber mal. Dann kommt noch ein anderes Thema nachher. Und das hilft dir auch, eine gesunde Ernährung, Haarausfall. Das ist ja nochmal ein Thema. Und dann wirst du froh sein, dass du noch graue Haare hast.
Das meine ich, ja.
Na genau, das ist mein Problem auch, ja.
Gut, damit sind wir auch mit den Hörer- und Hörerinnen-Fragen durch. Und wir gehen ja nie nach Hause, ohne dass wir wissen, was wir als nächstes kochen möchten.
Das Rezept. Verordnet von Dr. Riedel.
Und was gibt's heute, Matthias?
Ja, wir haben ja heute mehrfach auch Thema, jetzt auch gerade bei Dennis hier nochmal, was ist gesunde Ernährung? Und das ist, jeder definiert gesunde Ernährung irgendwie, wie er will. Da gibt es religiöse Gruppen. Dabei haben wir, das haben australische Biologen bewiesen, bei vielen Tierarten, auch bei Menschen, es gibt eine artgerechte Ernährung. Das Wort hört sich jetzt ein bisschen langweilig an, aber wir stellen fest, dass die artgerechte Ernährung ja bei allen sogenannten Blue Zone Völkern, da wo man also viele Hundertjährige trifft,
wo man sehr alt wird.
Genau. Und das haben wir, mein Team und ich, in der artgerechten Ernährung das Kochbuch zusammengefasst. Das sind Rezepte, wie man sie auch bei den Blue Zones findet, was einen optimal versorgt, was eine gesunde Ernährung darstellt. Und ich habe jetzt hier etwas rausgesucht, auch passend zum Vitamin D-Thema, nämlich Wurzelgemüse mit Forellendip. Na, erstmal, du bist immer mein erster Testgucker.
Ja, wunderbar. Sieht alles sehr, sehr appetitlich aus und mag ich auch wieder alles, was da drin ist.
Genau, und Ofengemüse hat ja nochmal einen ganz besonderen Vorteil. Geht schnell.
Ja, ja? Und ist so einfach und macht keinen Dreck in der Küche.
Genau.
Muss man nichts putzen hinterher.
Ja, ja, genau.
Finde ich auch immer super. Das ist auch immer ein Argument, finde ich, macht es besonders viel Dreck. Und alles, was man jetzt scharf anbrät, macht richtig Dreck.
Ja.
Deshalb mache ich das nicht gern, brate nicht gern Fleisch oder so. Aber alles, was ich in den Ofen schieben kann, beim schiebt mal rein, kann man noch was anderes machen, kann man noch ein Buch lesen.
Genau, super. Weiß genau, wann es fertig ist und dann gibt es Essen.
Ja, kann und um 2 Minuten mehr oder weniger oder 5 kommt es auch nicht drauf an.
Ganz genau. Und das und vor allen Dingen, jeder hat immer noch so ein bisschen Möhrchen da, die weg müssen. Mhm. Ich habe das immer. Also drin sind Möhren, Pastinaken, die alte deutsche Kartoffel, rote Beete, Bio-Zitrone, Olivenöl, Pfeffer und ein geräuchertes Forellenfilet. Das ist eben das Leckere dabei, ist ja auch nochmal ein Vitamin-D-Lieferant. Und wir haben eben Meerrettich dabei für den Dip, Schnittlauch, Frischkäse zusammen mit dem Meerrettich. Und es ist total lecker. Forellen sind eben für uns auch ein sehr natürliches Lebensmittel. Wir können sie sogar auch frisch geangelt irgendwo bekommen in der Region und liefern eben ein tolles Eiweiß, gesunde Omega-3-Fettsäuren und auch eben Jod, wichtige Spurenelemente und natürlich auch Vitamin B12. Also das ist quasi nochmal so ein Rundumschlag. Man kann auch anderes Gemüse reintun, was man noch hat. Ja, und ich bin ein großer Fan von Rote Beete geworden. Noch stärker, seitdem ich viel mit Tarek Rose zusammen koche, denn der hat ja immer Rote Beete. Rote Beete, Pastinaken, das ist bei Tarek eigentlich irgendwie immer mit dabei. Ich mag das, es ist lecker, toll gewürzt. Und dieser Kontrast auch.
Auch farblich sieht das toll aus mit der hellen Forellenmus. Und ich finde auch, dass Rote Beete einfach, die werden ja leicht süßlich, wenn man sie im Ofen macht. Ich finde die großartig.
Und der Meerrettich nochmal als echtes Naturheilmittel gegen Blasenentzündungen, Bakterizid wirksam. Also das ist das, was Hundertjährige essen.
Genau, immunstärkend können wir gebrauchen jetzt im Herbst. Das wird uns allen gut tun. Das kochen wir nach.
Ja.
Und das Rezept findet ihr natürlich wieder auf unserem Insta-Kanal So geht gesunde Ernährung. Immer ein bisschen Zeit versetzt, damit es auch spannend bleibt. Aber ich muss das ja auch alles verarbeiten. Aber koche das gerne wieder nach. Matthias, ich bedanke mich ganz herzlich wieder für heute. Das war wieder sehr informativ. Und wir gehen jetzt mit einem besseren Vitamin-D-Gefühl in den Winter.
Richtig, genau. Das ist eine Baustelle, die man einfach abarbeiten muss und dann ist gut. Wer noch mehr solcher Tipps haben möchte, wer jetzt noch nicht genug hat, ja, der geht einfach auf myfooddoctor.de und meldet sich da für den kostenlosen Newsletter an oder schaut einfach im Zeitungskiosk in die Ist dich gesund mit Dr. Riedel, wo wir ganz tolle aktuelle Studien verarbeiten zu praktischen Tipps und auch Patientenfälle vorstellen, die erfolgreich waren.
Und wer eine von unseren Folgen verpasst hat, auf allen gängigen Portalen könnt ihr sie jederzeit nachhören. Und wenn es irgendwie grau und grimmelig ist jetzt draußen und ihr sowieso auf dem Sofa sitzt oder auf dem Crosstrainer hängt, dann hört doch einfach da rein. Wir freuen uns. Tschüss. Und für den Schnitt der heutigen Sendung danken wir wieder Heike Becker.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.